SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Am Mikrofon begrüßt Sie Ines Pasch und Gast bei uns im Studio in zur Person ist heute der Geiger Iskandar Vijaya. Herzlich willkommen, Herr Vijaya.
Hallo, freue mich sehr.
Sie sind ein Musiker, der tatsächlich zwischen zwei musikalischen Welten lebt, zwischen Klassik und Pop. Wie das funktioniert, werden wir im Laufe dieser Sendung noch erörtern. Und Sie sind noch relativ jung, Herr Vijaya, 32 Jahre alt, aber gefühlt wie alt?
15, biologisch würde ich sagen.
Musikalisch starten wir diese Sendung mit einem Tango von Astor Piazzolla, Soledad, Einsamkeit, sehr zart, sehr zerbrechlich. Kennen Sie das Gefühl Einsamkeit?
Ich finde Einsamkeit nicht mal unbedingt was Negatives. Ich brauche viel Zeit für mich selbst, viel Zeit in der Konzentration, weil ich denke, um wirklich Musik zu machen, die intensiv ist, braucht man so eine Kraft, die man wirklich nur eigentlich beim Alleinsein findet. Natürlich muss man diese Balance halten, sozial sein und so weiter. Aber ich ziehe mich oft sehr gerne zurück und auch besonders vor einem Auftritt, ein paar Minuten, brauche ich diese Konzentration, wo ich ganz bei mir bin. Und das hat für mich überhaupt nichts Negatives, sondern es ist eher eine reinigende Erfahrung eigentlich, mal ganz bei sich zu sein.
Soledad von Astor Piazzolla mit dem Trio Callao. Der Geiger ist Iskandar Vijaya und bei uns heute zu Gast in zur Person. Callao, was bedeutet das? Woher kommt dieser Name?
Callao ist eigentlich eine Straße in Buenos Aires, in der viel Tango gespielt wird. Und die heißt Avenida de Callao, also quasi Allee des Callao. Und uns hat damals dieser Klang einfach gefallen von diesem Straßennamen und dann haben wir unser Trio demnach benannt.
Gibt es das Trio noch?
Das Trio gibt es leider nicht mehr, aber es gibt eine neue Besetzung, die jetzt auch auf Tour geht im Herbst und Winter. Auch genau der gleiche Besetzung, Klavier und Bass. Und es wird also quasi weitergeführt.
Dieser Titel stammt aus Ihrer CD Tango Fuego mit Tangos aus Argentinien und Finnland. Heiß und kalt also. Wie haben Sie denn diese Unterschiede bei Ihrer Aufnahme erlebt oder klang beides gleich melancholisch für Sie?
Ich finde, der finnische Tango hat eine ganz besondere, herbe Energie. Es ist fast noch melancholischer. Und wenn man sich auch die finnische Kultur anguckt und auch die Texte, die dazu oft gesungen werden, sind sie wirklich teilweise herzzerreißend und schmerzvoll, muss man sagen. Und im Gegensatz dazu hat der argentinische Tango natürlich eine andere Hitze, eine andere, wie soll man sagen, Sexualität vielleicht. Und es ist, ja, es geht einfach noch mehr zur Sache. Aber ich finde diese beiden Gegensätze sehr, sehr spannend. Das ist wirklich, wie Sie gesagt haben, Feuer und Eis, heiß und kalt. Und sehr, sehr spannend, eben diese beiden Richtungen auszuloten musikalisch.
Ihre neueste Aufnahme kommt erst in 3 Wochen auf den Markt. Sie heißt Mercy, das englische Wort für Erbarmen. Wofür steht dieser Titel?
Ja, Mercy war so ein bisschen der rote Faden in diesem Album. Es ist ja ein Begriff, der vielleicht so ein bisschen aus der Mode gekommen ist in der heutigen Zeit. Aber trotzdem hat Mercy oder Gnade in dem Fall eben Komponisten inspiriert und motiviert zu schreiben, so wie Max Richter zum Beispiel oder Johann Sebastian Bach mit seiner Arie Erbarme dich, mein Gott, aus der Matthäus-Passion. Und dieses Gefühl der Gnade ist einfach als Künstler wahnsinnig inspirierend und auch befriedigend, das auszudrücken auf der Bühne oder im Studio. Ich mache da eigentlich keinen Unterschied, weil ich versuche im Studio genauso intensiv zu spielen und genauso mit der Live-Energie zu spielen. Und ich mag auch nicht dieses Schneiden, sondern für mich sind die Takes immer in einem durch und es muss dann irgendwie sitzen und in einem Fluss sein. Ja, und das war so ein bisschen der rote Faden, der Gedanke hinter diesem Album, das Gefühl der Gnade auszudrücken und ein bisschen vielleicht was Transzendentes, vielleicht auch Spirituelles mit in diese Musik einfließen zu lassen. Wir haben viele Experimente da gestaltet, unter anderem eben Sounds aus dem Bauch einer schwangeren Frau aufgenommen oder aber die NASA Space Sounds, also das Weltraumrauschen, hinzugefügt, hinzugemixt mit einem DJ, der sehr gut mit mir befreundet ist und der mein künstlerisches Konzept aufgenommen hat und auch verstanden hat.
Also Ihre beiden Elemente, in denen Sie leben, Klassik und Pop, fließen da zusammen?
Ja, ich mag diese Trennung eigentlich gar nicht so gerne, diese beiden Elemente. Ich kann nur immer von mir selbst ausgehen und ich mache Musik so für mich und so, wie ich sie empfinde und mache mir eigentlich nicht so viel Gedanken, wie ich mich da positionieren möchte. Und dann kommen eben Sachen raus, die man auch schwer einordnen kann. Ich mag den Begriff zum Beispiel Crossover gar nicht. Für mich gibt es eigentlich nur sowas wie eine Osmose, also quasi, dass verschiedene Stilrichtungen voneinander profitieren oder sich eine Symbiose, eine Emulsion erfahren. Und diese Trennung für mich zwischen den Genres, das ist quasi auch so ein bisschen fast meine Mission, die aufzulösen. Also es gibt für mich eigentlich nur Musik und dann entscheidet letztendlich eigentlich nur die Qualität für mich, ob ich etwas aufführe.
Wir hören Sie jetzt aus dieser CD mit dem Titel Erbarme dich nach der Arie aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Was passiert in Ihrer Aufnahme mit der Arie? Was machen Sie mit ihr?
Das ist eine ganz spannende Geschichte, muss ich sagen. Ich hatte eine ganz klare Vorstellung der Stimme im Kopf, die ich hören wollte bei Erbarme dich in meiner Bearbeitung. Und ich wusste, dass diese Stimme irgendwie roh sein muss und sehr natürlich und fast vielleicht so ein bisschen archaisch. Und wusste aber auch, dass es keine klassisch ausgebildete Stimme sein sollte, die irgendwas Fremdartiges imitiert, sondern es sollte wirklich eine Stimme sein, die von einem komplett anderen Standpunkt, Sichtpunkt aus eben Bachs Universalität vielleicht so ein bisschen unterstreicht. Und ich bin schon lange Jahre Fan der Sängerin, der mongolischen Sängerin Urna Chahatukchi. Sie ist aufgewachsen im Grasland des Ordos in der mongolischen Steppe, hat diese mongolischen Volksweisen quasi mit der Muttermilch aufgesogen, von der Großmutter gelernt. Also ein größerer Kontrast zu meiner westlich-konservativ-klassischen Ausbildung kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Aber genau das finde ich immer spannend. Ich mag diese Kontraste, ich mag diese Gegensätze, weil ich dann immer denke, dass da eine besondere Magie eben draus kommt und eine besondere Energie auch zustande kommt, wenn sich Gegensätze da aufeinandertreffen. Die erste Probe war eine halbe Katastrophe. Wir wollten eigentlich abbrechen, weil Urna eben nicht mit Notentext arbeitet, sondern alles vom Gehör aus singt und der Pianist und ich, wir eben nur mit Noten arbeiten eigentlich und weniger improvisieren. Da mussten wir uns erstmal zusammenfinden, mussten viel, viel proben, viel arbeiten und steckte sehr viel Hingabe, Energie und Liebe zum Detail hinter diesem Projekt. Und nach einer Weile haben wir aber gemerkt, nee, es kommt was dabei raus, es kommt was dabei zustande und wir wollen es mal versuchen. Und ja, ich finde, das ist ein ganz tolles Projekt, eine tolle gemeinsame Arbeit geworden. Urna hat ihre eigene Melodie quasi dazu geschrieben und ihre eigenen Texte dazu. Auf Mongolisch singt sie dazu. Ich habe keine Ahnung, was sie singt oder wovon sie singt, aber sie meint, es passt. Und ja, ich finde diese Kollaboration sehr, sehr spannend und bin sehr stolz auch drauf.
Und haben Sie ihr vorher erklärt, worum es geht in der Arie oder in welchem Zusammenhang Bach sie geschrieben hat?
Sicher, sie spricht ja auch Deutsch, auch Englisch und hat sich die Aufnahme auch angehört, die original klassische Version. Und wir wollten dann einfach unseren individuellen Touch darauf geben, unseren eigenen Fingerabdruck quasi. Eine sehr subjektive Interpretation. Das kann man mögen, kann man nicht mögen. Und ich bin immer jemand, der sehr interessiert ist an allem, was subjektiv ist, weil ich gerade bei Bach finde, dass seine Musik so unglaublich objektiv ist und so viele verschiedene emotionale Ansätze auch zulässt. Man kann Bach-Stücke nicht in eine emotionale Richtung pressen. Man kann nicht sagen, die Chaconne zum Beispiel, die berühmte aus der Partita Nummer 2 für Violine Solo, ist ein trauriges Stück. Das kann man so nicht sagen. Er hat sie zwar geschrieben als Reaktion auf den Tod seiner Frau, aber trotzdem, finde ich, verbindet er viele gegensätzliche Emotionen in diesem Stück. Zum Beispiel, ja, irgendwie gesegnete Einsamkeit oder meditative Ruhe, trotzdem mit belebender Kraft.
Thank you.
Der Geiger Iskandar Vijaya und die Sängerin Urna Chahachukchi mit einer Bearbeitung der Arie Erbarme dich aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach aus der CD Mercy, die Anfang September erscheint. Wir sitzen hier in Berlin, Herr Vijaya. Sie sind hier aufgewachsen. Aber Ihr Name und Ihr Äußeres, wenn unsere Hörer Sie jetzt sehen könnten, verraten eine ganz exotische Herkunft. Die ist bei Ihnen sogar besonders bunt. Sie haben einen arabisch-holländischen Vater und eine chinesische Mutter aus Indonesien. Richtig. Spüren Sie all diese Elemente in sich?
Bewusst sicher nicht, aber ich habe einen Bezug gerade zu der indonesischen Kultur. Und ich muss sagen, dass auch gerade die indonesische Kultur mir viel musikalische Türen geöffnet hat. Auch wenn sich das vielleicht komisch anhört, man denkt ja, das Zentrum der klassischen Musik wäre eher die westliche Welt oder Deutschland eben in dem Fall. Und was auch stimmt, ich sage immer, Deutschland oder Berlin gerade wären vielleicht so ein bisschen das Mekka der klassischen Musik. Andererseits muss ich sagen, dass mir das Spielen, Auftreten in Indonesien viel genommen hat vor der Angst vor Fehlern. In Deutschland habe ich eben diese klassisch-konservative Ausbildung. Ich war schon mit 11 Jungstudent an der Hans-Eisler-Musikhochschule in Berlin, dann Vollstudent später an der Universität der Künste, habe dort natürlich alles gelernt, was man lernen kann, auch über Aufführungspraxis und so weiter. Andererseits, ja, in Indonesien merkst du kannst die Leute, wenn du sie erreichen willst, eigentlich nur emotional erreichen und sonst auf keinem anderen Wege. Es gibt dort keine Tradition über klassische Konzerte, es gibt dort kaum Orchester professionell. Und du merkst auch sofort, wenn du die Leute nicht erreichst, dann erreichst du sie wirklich nicht. Das heißt, sie sind dann nicht höflich wie ein deutsches Publikum und bleiben sitzen, sondern sie fangen an zu essen, zu reden, texten oder eben auch zu gehen. Und ich muss sagen, dass mich das so ein bisschen wieder zur Wurzel zurückgeführt hat, warum ich eigentlich Musik mache. Ich möchte eine emotionale Verbindung zu einem Publikum aufbauen. Sicherlich ist das toll, wenn man ein Stück auch versteht intellektuell und auch analysieren kann. Aber der Grundgedanke, warum man eigentlich Musik macht, ist ja, Leute zu berühren. Und diese Tür hat mir Indonesien wieder ein Stück weiter geöffnet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und Heimat, können Sie mit dem Begriff was anfangen?
Ja, aber der ist für mich nicht lokal gebunden. Ich fühle mich nicht irgendwo örtlich zu Hause, sondern für mich ist das sehr viel mit Menschen verbunden, also mit Menschen, die mir nahestehen und mit Musik. Und da muss ich sagen, dass Bachs Musik fast wie eine Art Religion für mich ist. Ich sage immer, Bach is my religion. Das ist auch so mein beliebtester Hashtag auf Social Media. Ich spiele jeden Tag für mich Bach und fühle mich damit zu Hause, selbst wenn ich den nur eben für mich spiele und nicht für einen Auftritt. Ich merke, dass mir das gut tut, wenn ich einen Satz oder zwei Sätze Bach gespielt habe, dann ist für mich so ein bisschen die Welt wieder in Ordnung. Und es ist auch die beste Schule, Bach zu spielen, weil es eben diese perfekte Balance hat. Also die größte technische Herausforderung, du kannst da nicht schummeln, du musst eben perfekt sauber spielen bei Bach. Dann hat es diese intellektuelle Komponente, das heißt, es schult deinen Geist, während du es spielst, es schult deinen Verstand und deine Klarheit und deinen Aufbau und deine Struktur. Und andererseits ist es eben emotional wahnsinnig befriedigend, Bach zu spielen, weil es eben diese Bandbreite hat und du kannst einen Satz Bach ja mit zig verschiedenen Emotionen spielen und es kommt jedes Mal eben rüber, weil die Musik so stark ist.
Also wäre das so eine Art geistige Heimat in dem Moment?
Genau.
Mhm. Wie kamen Ihre Eltern eigentlich nach Berlin?
Meine Mutter ist, meine ganze komplette Familie mütterlicherseits ist künstlerisch angehaucht und das kam von meinem Opa. Mein Großvater war in Indonesien so eine Art Pionier für westliche Klassik und auch Autodidakt am Klavier und selbst Komponist, allerdings nicht im klassischen Sinne, sondern er hat buddhistische Tempelmusik geschrieben, die aber das ganze Land kennt und zum Beispiel auch Tai Chi, diese Art chinesische Kampfsportart oder Entspannungssportart, wie man auch mal sagen will, praktiziert das ganze Land mit seiner Musik. Und ja, er hat eben die Kunst in die Familie gebracht. Meine Mutter hat Klavier gelernt und dann mit 14 ist sie nach Deutschland gekommen, um hier Klavier zu studieren auch. Und mein Onkel ist zum Beispiel ein Dirigent, mit dem ich auch auftrete ab und an. Meine Tante ist eine Balletttänzerin geworden und ja, viele sind einfach in diese Richtung gegangen. Und mein Vater ist nach Berlin gekommen, um Architektur zu studieren und meine Eltern haben sich in Berlin kennengelernt.
Sie sind also dann in Berlin geboren und aufgewachsen, leben immer noch hier. Die Stadt hat sich ja in den letzten 20 Jahren komplett verändert. Wie haben Sie das so wahrgenommen?
Ich bin ganz kurz vor der Wende geboren in West-Berlin und bin auch zur Grundschule gegangen in West-Berlin. Und das muss man sagen, es war quasi fast wie, als wäre man in der Türkei aufgewachsen. Also die Hälfte meiner Klasse waren Türken. Und dann habe ich eben mit 11 diese Aufnahmeprüfungen bestanden in der Hans-Eisler-Hochschule und bin parallel dazu an ein musikbetontes Gymnasium gekommen im Ostteil der Stadt, das Bach-Gymnasium. Man muss sagen, dass damals aber trotzdem am Bach-Gymnasium quasi so ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist und die ganze Struktur, die Art der Ausbildung, die Mentalität war noch sehr DDR geprägt. Das hat man gemerkt, sowohl in der Allgemeinbildung als auch in der musikalischen Ausbildung. Ich hatte damals Unterricht bei Frau Professor Scholz, eben ihr Mann Werner Scholz war lange Jahre sowas wie ein Guru für die Violine in der DDR. Und alle Geiger, die was auf sich hielten, haben mal Unterricht bei Herrn Scholz gehabt im Osten. Und ja, es war eine sehr, sehr gründliche Ausbildung, eine sehr technisch fokussierte. Also es gab wirklich auch Technikprüfungen, wo wir regelmäßig eben Tonleitern vorspielen mussten für die Professoren. Und jedes Mal, wenn da ein kleiner Fehler war, gingen die Köpfe runter und es wurde aufgeschrieben. Und ja, damals hat Frau Scholz immer gesagt, wir backen kleine Brötchen. Aber eben solide Brötchen. Und dann bin ich mit 16, 17 gewechselt an das Jungstudenteninstitut Julius Stern der Universität der Künste. Und dort gab es überhaupt keine Prüfung mehr, überhaupt keine Technikprüfung, sondern nur Konzerte mit Showstücken, also quasi virtuosen Showpiecen und Publikum, die von vornherein mit der Einstellung hingegangen sind, dass sie begeistert sein wollen. Das heißt, es hat das Selbstbewusstsein enorm gepusht. Eben, man hat eine gewisse Sicherheit bekommen auf der Bühne. Und ich bin aber sehr, sehr froh, dass ich beide Ausbildungsrichtungen mitgenommen habe. Einerseits die technisch gründliche Ausbildung im Osten und andererseits die Ausbildung, die mehr auf Bühnenpräsenz und Flair achtete im Westen.
Und Sie haben wahrscheinlich auch, denke ich mal, Zeit Ihres Lebens immer sehr viel geübt, ne? Oder?
Ich war schon obsessiv fleißig als 11-12-Jähriger, muss ich sagen. Das war schon abnorm, würde ich sagen. Also parallel nach der Schule, danach noch ja, bis zu 8 Stunden täglich Geige geübt. Und es war ein bisschen im Nachhinein, würde ich sagen, zu extrem. Aber ich muss auch andererseits sagen, dass der Druck nie von außen kam, sondern immer von mir. Es hat mir niemand gesagt, du musst jetzt 8 Stunden üben. Im Gegenteil, meine Mutter hat immer gesagt, mach mal bitte ein bisschen weniger. Aber der Druck kam von mir. Ich wollte irgendwie, ich hatte so einen unglaublichen Drive, eine Energie. Ich wollte was erreichen. Und gerade wenn es Rückschläge gab, war das für mich immer ein zusätzlicher Ansporn, noch mehr zu tun. Also ich habe da nie irgendwie aufgegeben und gesagt, jetzt reicht, sondern ich habe im Gegenteil immer noch mehr gemacht.
Also was andere kleine Jungen machen in dem Alter, Freunde treffen, Fußball spielen, das gab es alles nicht, oder wie?
Ja, gab es auch ab und zu, aber es war schon ein besonderer Fokus darauf. Und ich wusste einfach, was ich werden will. Ich wusste von Anfang an, dass ich Geiger werden will und auch Solist werden will. Das war für mich klar. Es gab keine andere Option für mich. Es gab keinen Plan B oder so. Ich wollte nie ins Orchester. Ich wusste, dass das mein Weg ist.
Wir hören Sie jetzt mit dem ersten Satz aus der Violinsonate von Francis Poulenc. Französische Groupe de Six, Anfang 20. Jahrhundert. Was gefällt Ihnen besonders an dieser Musik? Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie sie spielen?
Also Poulenc habe ich tatsächlich damals zu meinem Abschluss an der Universität der Künste gespielt, zu meinem Diplom damals. Und ich habe mich total in dieses Stück verknallt, muss ich sagen. Also ich finde, das ist zwar Klassik, aber die Musik ist so inspiriert von Jazz, vom Chanson, vom französischen Nightlife, kann man quasi fast sagen. Und mich hat damals interessiert, dass man bei dem Poulenc auch in die unklassische Richtung von der Klanggebung gehen kann, die eben nicht nur schön und rund und klar ist, sondern da ist auch viel Aggressivität drin, viel Raues und viel Heiserkeit vielleicht auch. Also ich habe da versucht, so viele Klangfarben, so viele Schattierungen wie möglich zu finden. Mit meiner Pianistin damals, Anastasia Drantschuk, haben wir uns da viel eingearbeitet. Und es war eine hochdramatische Aufnahme. Ich kann mich erinnern, dass wir uns vorher gestritten haben und uns angeschrien haben und dann diesen Satz gespielt haben. Und das passt aber sehr, sehr gut in diese Stimmung eigentlich. Thank you.
Der Geiger Iskandar Vijaya und Anastasia Drantschuk am Klavier mit dem ersten Satz aus der Violinsonate von Francis Poulenc. Wenn man sie so sieht, Herr Vijaya, oder ihre Videos in den Social Network Foren sieht, fällt einem doch gleich auf, dass sie nicht so richtig in das Schema des klassischen Musikers passen. Trotzdem spielen sie in beiden Genres, im Pop und in der Klassik, in der obersten Liga. Wie schwer oder wie leicht ist es gerade in der Klassik, sowas durchzuziehen, also so zu sein, wie man möchte, ohne Rücksicht eben auf Verhaltensregeln?
Also meine Traumvorstellung von einer musikalischen Zukunft ist ja, dass es diese Genres nicht mehr gibt oder diese Unterteilung E und U, diese Unterteilung Pop und Klassik. Für mich gibt es eben nur Musik. Gucken wir mal alle auf unser Handy, auf unsere Playlist, was wir da drauf haben. Da ist alles durchgemischt. Ich kenne keinen Menschen, der eben nur eine Richtung von Musik hört. Und bei mir ist auch auf dem Handy alles bunt gemixt. Warum sollten dann Konzerte so streng unterteilt sein? Ich bemühe mich eben sehr darum, diese Grenzen aufzubrechen. Mag aber, wie gesagt, den Begriff Crossover nicht, sondern für mich gibt es eben nur Musik. Ich habe mich eine Zeit lang ein bisschen geschämt, muss ich sagen, dass ich auch Showbusiness gemacht habe in Indonesien, gerade im asiatischen Raum. Und habe das immer versucht, so ein bisschen zu verstecken, weil ich ja gerade in Europa mich bemüht habe, eben mich konservativ klassisch zu etablieren und da auch meinen Weg gemacht habe. Und dann habe ich immer versucht, Indonesien so ein bisschen runterzuspielen. Und irgendwann habe ich mir gesagt, nee, das ist alles Teil von mir. Das ist alles meine Persönlichkeit. Ich will das nicht mehr verstecken. Mich gibt es jetzt nur noch als Gesamtpackage. Und die geplante Tour ist genau in diesem Geist. Ich werde eben teilweise Sätze von Solobach spielen, teilweise eben meine eigenen Bearbeitungen, teilweise Sachen mit DJ, teilweise mit dieser mongolischen Obertonsängerin. Also es ist sehr, sehr bunt gemixt. Und ein Programm, was ich auch selber gerne hören würde. Und ich habe mir das auch gut überlegt, was ich aufnehme, weil ich denke auch, es gibt Musik, die man aufnehmen kann, es gibt Musik, die man live spielen kann, da gibt es auch einen großen Unterschied. Und was würde ich gerne selber hören, was macht für mich Sinn, auf Platte aufgenommen zu werden, und die Sachen sind dann eben auf diesem Album mit drauf.
Also wenn Sie dann in Indonesien sind, da sind Sie ein echter Popstar, Videoclips, Shows, Werbefilme, das ganze Programm, wie sind Sie überhaupt dahin gekommen?
Durch Zufall bin ich in dieses Showbusiness, sage ich mal, reingerutscht. Ich war damals auf einem Klavierkonzert, bin mit einer Journalistin, die Französisch gesprochen hat, ins Gespräch gekommen. Und sie hat damals einen Artikel über mich geschrieben in der Jakarta Post, die größte englischsprachige Zeitung in Indonesien. Die erschien auf der letzten Seite im Feuilleton, wurde ich beschrieben als, keine Ahnung, Superstar. Und dann sind Kunden auf mich aufmerksam geworden, die einen Werbespot angefragt haben für eine Kaffeefirma. Den habe ich gedreht, der lief dreimal pro Stunde über Jahre. Und ich habe Geige in diesem Werbespot gespielt, klassisch, Vivaldi, vier Jahreszeiten, den Winter. Und mein Name wurde in diesem Spot erwähnt und nachdem der lief, kannte mich einfach jeder dort. Und dann häuften sich einfach die Anfragen. Ich habe viel, viel TV gemacht, viele Talkshows, viele Musikshows, viele Auftritte, eben auch gerade im Showbusiness, Miss World, Miss Earth und so weiter. Ja, und das ist dann quasi ein Selbstläufer geworden. Ich habe nie irgendwas dafür getan, um in Indonesien berühmt zu werden, sondern es kam alles auf mich zu.
Was entscheidet denn heutzutage eigentlich, ob ein Musiker oder eine Musikerin Karriere macht? Also haben Sie da irgendeine Vorstellung?
Ich würde sagen, es ist ein innerer Drive. Du musst es wollen. Das ist erstmal die erste Voraussetzung. Und wenn irgendwas in dir brennt und du willst es und du denkst daran, weil ich denke, der erste Schritt ist immer ein Gedanke. Der Gedanke führt dich zur Tat und dann wird es Wirklichkeit. Wenn du an nichts anderes mehr denken kannst und das wirklich obsessiv verfolgst, dann wirst du irgendwann mal irgendwo hinkommen. Und das ist für mich erstmal der erste Schritt.
Es gibt ja viele hervorragende Geiger, die einfach keine Karriere machen, ne? Und die eigentlich auch eine gerne machen würden, aber...
Ja, was heißt Karriere? Schaffen. Ich meine, jeder definiert Karriere für sich anders. Ich würde nicht sagen, dass es mehr Karriere ist, wenn man ein Solist ist, als wenn man eine super Stelle in einem Orchester hat. Das ist genauso eine Karriere, die genauso legitim ist und andere vielleicht mehr erfüllt. Es muss jeder für sich sehen. Ich will das gar nicht werten. Und Erfolg wird heutzutage immer so auf eine Schiene gesehen, ja, reich und berühmt. Ja, aber es gibt viele verschiedene Definitionen von Erfolg und die muss jeder für sich finden, glaube ich.
Wir hören Sie jetzt mit der Fantasie für Violine und Orchester von Robert Schumann zusammen mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin unter Christoph Eschenbach. Mhm. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit?
Ich habe damals von meinem Management aus eine Audition für Christoph Eschenbach gespielt. Ich kann mich erinnern, das war in der Philharmonie in Berlin. Er hat damals gesagt, er hat 15 Minuten Zeit für mich. Ich habe das komplette Violinkonzert von Brahms vorbereitet und noch die Chaconne von Bach. Ich habe den ersten Satz von Brahms gespielt, der hat mich nicht unterbrochen. Ich habe den zweiten Satz, der hat mich nicht unterbrochen, den dritten. Ich habe also das komplette Violinkonzert von 45 Minuten gespielt. Dann kam er auf die Bühne, hat ein bisschen mit mir gearbeitet am zweiten Satz und hat mich dann noch gebeten, den Bach zu spielen. Und dann habe ich noch die komplette 17-minütige Chaconne von Bach gespielt. War vollkommen am Ende, aber ich habe natürlich alles gegeben, weil ich wusste, ey, das ist meine Chance irgendwie. Und ich habe wirklich, muss ich sagen, in Christoph Eschenbach eine Art Seelenpartner gefunden musikalisch. Wenn wir zusammen spielen, weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, er kreiert quasi die beste Version von mir selbst, allein durch seine Aura, wenn ich in seiner Nähe bin. Und es ist aber eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Es ist nicht irgendwie, dass er mir alles sagt, was ich machen soll, sondern wir diskutieren, wir spielen, wir versuchen eine gemeinsame Interpretation zu finden. Und es ist wahnsinnig erfüllend.
Haben Sie denn auch konkret was gelernt bei ihm musikalisch?
Ich habe von ihm gelernt, den Tönen Raum zu geben, Atem zu geben und jeden Ton quasi im Moment zu erleben. Nicht über die Töne hinweg zu spielen, sondern eben ja, atmen zu lassen. Und dieses wirkliche Erleben der Töne selbst im Moment schafft dann auch den Raum, dass das Publikum das erleben kann. Weil wir als Interpreten spielen die Stücke so oft und immer wieder und spulen sie dann automatisch irgendwann mal ab, dass es uns schwerer fällt, das wirklich zu erleben. Und demzufolge fällt es aber dem Publikum noch schwerer, das zu erleben. Das heißt, du musst als Interpret wirklich die Musik so intensiv erleben, wie du willst, dass dein Publikum sie erlebt. Und das hat mir Christoph Eschenbach mitgegeben.
Die Fantasie von Robert Schumann hört man gar nicht so oft. Wie kamen Sie auf dieses Stück?
Ja, ich bin einfach ein riesen Fan von späten Schumann. Also Schumann ist, wenn ich immer sage, Bach ist meine Religion, dann würde ich sagen, Schumann ist quasi wie meine Seelenentsprechung. Also ich fühle mich ihm seelisch am nächsten. Diese Zerbrechlichkeit und diesen Aufschwung immer wieder und diese auch unglaubliche Kraft, die er in seiner Musik entwickeln kann. Und die Fantasie ist ein Spätwerk von Schumann, als er schon geistig erkrankt war und zwei Selbstmordversuche hinter sich hatte. Diese Musik entzieht sich so ein bisschen den Konventionen der damaligen Zeit, was ich aber umso spannender finde, weil ich ja auch immer mich ein bisschen versuche zu entziehen. Und ich finde besonders spannend, eben in dem späten Schumann zu sehen, ja, dass es ihm nur noch um den unmittelbaren Ausdruck ging. Also er hat sich an keine kompositorischen Regeln mehr gehalten, wurde viel kritisiert für seine Spätwerke. Auch die zweite Sonate stand groß in der Kritik. Ich glaube sogar, dass Clara Schumann Teile der Manuskripte verschlossen hat. Ja, und diese Fantasie hat auch für mich diese Extreme und einen ganz, ganz zerbrechlichen Mittelteil, wo man das Gefühl hat, ja, die Welt geht eigentlich zu Ende und dann nochmal diesen Kraft, diesen Aufschwung zu erleben, das finde ich immer so faszinierend an Schumanns Musik.
Eine Live-Aufnahme, die Fantasie für Violin und Orchester C-Dur Opus 131 von Robert Schumann. Iskandar Vijaya wurde begleitet vom Deutschen Symphonieorchester Berlin unter Christoph Eschenbach. Also Robert Schumann, das ist deutsche Hochromantik, geprägt von einem sehr speziellen geistigen und auch emotionalen Zustand. Nähern Sie sich denn dieser Musik oder dieser Figur Schumann auch noch von anderen Ebenen aus?
Ja, ich muss sagen, wenn ich Schumanns Musik, gerade späten Schumann, spiele, fühle ich mich danach immer emotional komplett ausgelaugt. Also es ist bei Bach anders. Da habe ich immer das Gefühl, es ist natürlich auch anstrengend und erfordert viel Konzentration, aber es gibt mir immer auch irgendwie Energie zurück. Bei Schumann bin ich danach wie so ein Schwamm komplett ausgepresst, weil es gibt kein Halten bei Schumann. Du gibst entweder 100% oder nicht. Anders kann man diese Musik nicht spielen. Das geht immer zwischen Leben und Tod, diese Musik. Das ist immer Sturm und Drang. Es gibt immer Extreme. Und ja, das war so ein bisschen auch der Geist der Zeit, würde ich sagen.
Schumann war vor allen Dingen kein Streicher. Merkt man das?
Das merkt man. Die Sachen sind abartig schwer zu spielen. Sowas von ungeigerisch. Also diese Fantasie ist wirklich eins der vertracktesten Stücke, die ich jemals gelernt habe. Allerdings habe ich in dieser Version jetzt die Kreisler-Version gespielt, die so ein bisschen bearbeitet ist und geigerisch günstiger liegt, muss man ehrlich sagen. Aber auch die Sonate, da sind einfach sehr, sehr unangenehme Stellen drin.
Spielen Sie eigentlich diese Musik auch in Asien, wenn Sie da Konzerte geben?
Sicher. Ehrlich gesagt interessiert mich mehr, die komplett rein konservativen klassischen Programme in Asien zu spielen, weil es dort weniger Traditionen und auch einen großen Hunger danach gibt, nach dieser Musik. Ich habe teilweise Abende mit komplettem Solo-Bach gespielt und man hat keine Stecknadel fallen hören. Mich interessiert aber in Deutschland oder in Europa dieses schon sehr gesättigte Publikum von Klassik so ein bisschen herauszufordern mit neuen Reizen und eben mit neuen, neuartigen Kollaborationen, die vielleicht so ein bisschen exotisch fremdartig anwirken, wie eben mit Urna, der mongolischen Obertonsängerin, oder mit dem DJ Giordano Franchetti, der diese NASA-Sounds gemischt hat mit der Geige.
Wenn Sie so in Asien spielen, also wir hier von Europa aus haben ja auf den Fernen Osten immer so ein bisschen undifferenzierten Blick. Mhm. Dabei sind das ja völlig unterschiedliche Nationen, also China, Indonesien, Japan. Mhm. Spüren Sie diese Mentalitätsunterschiede, diese nationalen Unterschiede, wenn Sie da spielen?
Ja, da gibt es schon große Unterschiede. Südostasien ist nochmal komplett ein anderer Erdteil, würde ich sagen, als China, Japan, Korea. Die sind, wenn wir es vom westlichen Standpunkt der Klassik aus betrachten, ist China natürlich weiterentwickelt und hat mehr Traditionen, hat bessere Orchester, hat eine bessere Ausbildung auch in dieser Richtung. Aber in allen Defiziten gibt es auch Chancen. Also die Indonesier sind vollkommen unvoreingenommen, was Interpretation angeht. Und auch unverbaut und gehen die Sache auch nicht so verstandeskopfbetont an, sondern eben eher emotional vom Herz. Und da ist auch eine Chance drin. Und wenn ich im Land bin, versuche ich ab und zu auch mal einen Meisterkurs zu geben und die Jugend dort zu fördern. Und es gibt dort wirklich begeisterte Teenager, die super gerne Mozart und Bach und Beethoven spielen und das lernen wollen. Und das freut mich sehr.
Wir hören Sie jetzt noch einmal mit Robert Schumann, und zwar mit dem langsamen Satz aus der zweiten Violinsonate. Sie spielen das sehr zart, sehr innig. Hm. Was empfinden Sie, wenn Sie gerade diese Musik spielen?
Das ist natürlich die zerbrechlichste Seite von Schumann. Und gerade in dieser Kollaboration mit Eschenbach, er liebt ja auch diese langsamen Tempi noch mehr zu dehnen und noch mehr auszureizen und noch langsamer, aber nicht einfach nur per se, um langsamer zu spielen, sondern um es noch intensiver zu spüren quasi und auch diese Kraft und diese Spannung zwischen den Intervallen zu spüren. Das ist ja eigentlich so ein bisschen, was Musik für mich ausmacht, diese Beziehung zwischen den Intervallen zu hören, abzutasten und zu fühlen, dass da diese Verbindung ist, diese Linie. Und das spürt man in diesem Satz ganz besonders. Ich bin ja ein totaler Fan von seinem Anschlag. Ich finde, ich gucke immer auf seine Hand und weiß gar nicht, wie er das macht, dass jeder Ton so golden klingt. Er macht ja nichts Besonderes, aber irgendwie klingt alles so golden.
Und das versuchen Sie dann auf die Geige zu
versuche ich natürlich nachzumachen.
Ja. Leise einfach ist dieser Satz überschrieben. Wie schwer ist denn einfach?
Einfach. Ja, einfach kommt, glaube ich, daher, dass man ganz bei sich ist, dass man zentriert ist und dass man innig ist, dass man es fühlt. Dass man nichts künstlich aufsetzt oder irgendwas versucht zu interpretieren, sondern es ganz einfach fühlt, was man macht. Thank you.
Leise, einfach, überschreibt Robert Schumann den dritten Satz seiner zweiten Violinsonate in D-Moll. Es spielten Iskandar Vijaya und Christoph Eschenbach. Herr Vijaya, eine Kritik schreibt über Sie, ein junger Musiker, der mit hypnotischer Intensität, strukturellem Fokus, betörender Fantasie, Freiheit und einer fesselnden Unbedingtheit spielt. Finden Sie sich da wieder?
Finde ich mich da wieder, wie soll ich sagen, hypnotisch. Also mit hypnotisch muss man in Asien immer aufpassen, weil viele Leute dort hypnotisieren und das wird eher negativ gesehen. Fesselnden Unbedingtheit, naja, man muss daran glauben, was man macht, ja. Es gibt für einen selbst eben nur diese eine Art, das zu spielen, und das muss man auch so rüberbringen. Es gibt für dich in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst, nur diese eine Art, das Stück zu spielen. Mit dieser Überzeugung musst du rangehen. Ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn, sich auf irgendeine Bühne zu stellen, wenn man nicht 100% dahinter steht. Und wenn das dann rüberkommt, dann ist das natürlich geglückt. Aber ich habe nicht den Anspruch oder das Bedürfnis, alle Leute irgendwie zu befriedigen mit meiner Interpretation, sondern ich kann eben nur so spielen, was meine subjektive Überzeugung ist, wie man das Stück spielen muss. Ich denke aber doch, dass ich mich authentisch mit den Sachen beschäftige. Ich versuche schon einzudringen in ein Seelenleben von eines Schumanns. Allein über die Noten, denke ich, kann man auch einen gewissen Einblick bekommen, ja, in eine Geisteswelt eines Komponisten.
Kennen Sie denn auch schlechte Kritiken oder kennen Sie Ablehnung, wenn Sie spielen?
Ach sicher, da ist doch niemand davor gefeit und das gehört absolut dazu. Da muss man irgendwie eine dicke Haut entwickeln. Natürlich kann man die auch lesen, also und ab und zu gibt es ja auch mal konstruktive Kritik. Aber irgendwo muss man für sich einen Punkt finden, wo man sagt, ich weiß jetzt, was ich will. Ich habe meinen Stil gefunden, meine Art zu spielen gefunden und da kann ich nicht mehr von abweichen, will ich auch nicht mehr von abweichen, weil das quasi auch meine Marke dann entwickelt.
Sie spielen auch alte Musik, Herr Vijaya, also speziell Bach, aber auch Heinrich Ignaz Franz von Bieber.
Ja.
Wie gehen Sie um mit dem Stichwort historisch informiert?
Historisch informiert, ja, aber trotzdem nicht routiniert, würde ich sagen. Also du musst immer noch deinen eigenen Stil finden, selbst wenn du die Regeln kennst und dich mehr oder weniger auch daran hältst. Ich meine, wir wissen viel, aber wir wissen auch nicht alles. Wir können nicht 100% sagen, wie wurde diese Musik gespielt. Und ich finde das interessant, sich damit zu beschäftigen. Und ich finde auch diese Klangsprache mit weniger Vibrato, mit Terrassendynamik. Und ich halte meinen Bogen auch ein bisschen höher bei alter Musik, damit er leichter ist. Also ich halte ihn ein bisschen über dem Frosch, damit er weniger Gewicht hat und damit man ein bisschen ziselierter einfach spielen kann, ein bisschen nuancierter vielleicht. Und mir macht das Spaß, natürlich diese verschiedenen Stilistiken auszuprobieren. Es darf aber nicht zum Selbstzweck werden und dass man sich jetzt nur irgendwie an Regeln hält, um der Regeln willen.
Wir hören Sie jetzt mit der Passacaglia in G-Moll für Violine Solo aus einer der Rosenkranz-Sonaten von Bieber. Mhm. Wie nah fühlen Sie sich an diesem Komponisten und dieser Musik? Das ist immerhin spätes 17. Jahrhundert. Mhm.
Ich finde aber, dieser Bieber ist wirklich zeitlos. Ich würde seine Musik fast mit Zen in Verbindung setzen. Ja, es ist diese unglaubliche Schlichtheit. Das ganze Stück ist ja nur auf 4 Tönen aufgebaut. G, F, S, D. Und das wiederholt sich in jedem Takt wieder, nur mit Variationen darüber. Du kommst in eine Art Trance, wenn du dieses Stück spielst und hörst. Es ist wie eine Art repetitives Mantra und fast wie eine Art Gebet, würde ich sagen.
Iskandar Vijaya mit der Passacaglia in G-Moll für Violine Solo von Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Von allen Komponisten, so sagen Sie immer wieder, Herr Vijaya, steht Ihnen natürlich Bach am allernächsten.
Ja.
Sie haben eben schon uns erklärt, warum. Wie nähern Sie sich ihm musikalisch? Über Intuition, über Emotion oder über Analyse?
ich würde sagen, über eine Kombination. Aber was Bach mir viel gegeben hat, ist eben das analytisch-strukturelle, muss ich sagen. Ich von meinem Naturell bin eher der emotional-melodische Typ, einfach von meinem Instinkt her fühle ich mich eigentlich auch dieser Musik am schnellsten, am ehesten angezogen, die eben melodisch ist. Und bei Bach, muss ich sagen, ja, gibt mir das viel, die Musik zu analysieren und zu strukturieren und logisch aufzuteilen. Diese Logik dahinter finde ich interessant. Und ja, dieses mathematisch Präzise, das ist das, was mir eben diesen Ausgleich, glaube ich, auch so ein bisschen gibt zu meinem eigenen Naturell.
Hatten Sie eigentlich ein spezielles Bach-Erlebnis, das Sie geprägt hat?
Ja, ich glaube, absolut. Und das war in Bali in einem Jazzclub, der einem Freund von mir gehört. Und ich war dort im Urlaub auf einem Rockkonzert mit Live-Musik. Und nach diesem Konzert sprach mich mein Freund an und sagte, ja, willst du nicht was spielen? Und mir fiel nichts anderes ein, außer die Chaconne von Bach, die ja überhaupt nicht in diesen Kontext reingepasst hat, von einem Rockkonzert. Das ganze Publikum war außer sich, die waren alle total fertig vom Jubeln von diesem Rock-Event. Und dann kam ich da mit meiner Geige auf die Bühne und spielte ein Solostück, Klassik, Barock. Aber dieser Gegensatz war wirklich eine magische Erfahrung für mich, weil ich das Gefühl hatte, okay, es war irgendwie so ein bisschen der Zauber des ersten Mals. Ich hatte das Gefühl, die Leute dort haben vielleicht noch nie Bach gehört. Und an dieser besonderen Location, in diesem Jazzclub auf dieser Insel, wurde eben auch noch nie Bach gespielt. Und irgendwie hat das so eine besondere Energie kreiert, die ich niemals vergesse. Ich hatte das Gefühl in dem Moment, dass ich selber fast nur noch ein Instrument sei. Und dass ich quasi selber Instrument für Bachs Musik war. Ein ganz, ganz besonderes Erlebnis.
Der zweite Satz aus dem Violinkonzert in A-Moll von Johann Sebastian Bach, Iskandar Vijaya, wurde begleitet von der Berliner Kamerata. Was ist denn das Besondere jetzt an Ihrem Bach? Warum sollte sich jemand eine CD kaufen, auf der Sie Bach spielen?
Das weiß ich nicht, da muss man vielleicht mal reinhören. Ich versuche gar nicht irgendwie besonders zu sein oder irgendwie anders zu sein oder um jeden Preis irgendwas Individuelles da reinzuführen, aber irgendwie kann ich auch nicht anders, weil irgendwas in mir so stark brennt, ja, dass es raus muss. Und ich habe eine sehr, sehr intensive Beziehung zu Bach. Ich liebe, ich vergöttere seine Musik. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich möchte seiner Musik dienen und ich möchte meine persönliche Seelenfarbe durch das Prisma von Bachs Musik, so kann man es vielleicht ausdrücken, zum Leuchten bringen. Und wen das interessiert, der hört sehr gerne rein.
Also Emotionen und Musik, das ist ja eine Frage, die Musiker sich immer wieder stellen müssen. Wie drückt man Emotionen aus, direkt oder transformiert durch eine Interpretation? Mhm. Ist es ein Gefühl, das Bachs Musik bei Ihnen jetzt auslöst? Ist das relevant für Ihre Interpretation oder reduziert man damit einfach nur seine Musik auf ein subjektives Empfinden? Wie lösen Sie dieses Problem oder stellt es sich Ihnen gar nicht?
Ich glaube, du musst ehrlich sein, sowohl auf der Bühne als auch zu Hause in deinen vier Wänden mit der Musik. Du musst vor der Musik immer Respekt haben. Du darfst die Musik nie benutzen als irgendwie ein technisches Instrument, um Fähigkeiten zu erlernen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass du, egal ob du nur für dich spielst oder für andere Menschen, dass du immer ehrlich bist. Und wenn du ehrlich bist, dann entwickelst du eine respektvolle Beziehung zu dieser Musik. Das ist ja fast wie mit einem Menschen. Da kann man auch nicht zu Hause die Sau rauslassen und dann in der Öffentlichkeit wieder respektvoll miteinander umgehen. Und wenn ich Bach spiele, dann ist es für mich, auch wenn ich zu Hause nur spiele, jedes Mal irgendwie eine heilige Erfahrung. Und ich versuche jeden Ton, egal ob ich ihn nur für mich spiele oder für andere Leute, so echt und so natürlich wie möglich zu spielen, dass es fast wie eine Art Meditation dann wird. und eine besonders intensive Erfahrung, weil wir leben nur einmal, wir haben nur eine bestimmte Zeit zu leben und wir sollten doch jeden Moment so intensiv wie möglich nutzen, glaube ich.
Wir hören Sie jetzt mit der Fuge aus der Solosonate in C-Dur. Die ist wie sehr lang, also bei Ihnen fast 13 Minuten lang. Wie schaffen Sie es da, diese Spannung zu halten?
Ich habe diese komplette Sonate tatsächlich auch wieder live aufgenommen, was total verrückt ist, muss man sagen. Das macht eigentlich, glaube ich, keiner. Aber ich habe diese 4 Sätze hintereinander weg aufgenommen, ohne zu schneiden, weil ich finde, dass auch die Sätze untereinander eine Beziehung zueinander haben. Er baut dieses Stück auf wie eine riesige Kathedrale. Es gibt erstmal das Adagio und das hört gar nicht mal auf der Tonika auf, sondern es hört auf der Dominante auf, damit es direkt weitergeht in die Fuge. Dann gibt es eben diese riesige lange Fuge, dann gibt es ein Largo und dann das Allegro assai. Und all diese Sätze haben, diese Tonart C-Dur allein ist für mich schon wie weißes Licht. Ja, das ist diese unglaubliche Reinheit, dieses Klare. Und ich habe das eben versucht so aufzubauen, dass ich es hintereinander weg. Ich habe mich vor der Aufnahme genauso vorbereitet wie vor einem Auftritt. Ich habe mich eingespielt, ich habe mir ein paar Minuten Zeit genommen, mich zu konzentrieren. Dann habe ich der Tonmeisterin das Go gegeben, aufzunehmen und habe alle Sätze hintereinander weggespielt mit der größtmöglichen Intensität.
Iskandar Vijaya mit der Fuge aus der Solosonate in C-Dur, Bachwerkeverzeichnis 1005 von Johann Sebastian Bach. Sie heben ja als Musiker bewusst oder unbewusst alle Grenzen auf zwischen U und E, also ernster und unterhaltsamer Musik. Mhm. Wie färbt das denn auf Ihr Publikum ab? Also sitzen denn bei Ihnen wirklich auch Leute aus beiden Lagern?
Würde ich schon sagen. Und dieses U und E gibt es ja auch, glaube ich, nur bei uns in Deutschland. Mein Publikum, ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also in Indonesien, zu dieser Zeit des Kaffee-Werbespots, waren es natürlich vor allem Teenager-Mädchen mit Kopftuch, die aber gar nicht so brav waren, wie sie aussahen. Und ja, hier in Deutschland, in Europa, ist das sehr, sehr gemischt. Also ich freue mich, dass wirklich mein Publikum, bunter geht es eigentlich gar nicht. Und das ist genau mein Ziel auch.
Es gibt ja auch viele Ideen für neue Konzertformen, also um Hörgewohnheiten aufzubrechen. Die Musiker liegend, das Publikum stehend. Mhm. Gleichzeitig laufen Videoinstallationen oder werden Duftmischungen in den Saal gepustet, um alle Sinne gleichzeitig zu stimulieren. Was halten Sie von solchen Ideen?
Viel. Ich habe alles, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, habe ich auch schon mal ausprobiert. Nur nicht diese mit dem Duft in den Saal pusten. Aber Videoinstallation habe ich zum Beispiel in Oslo bei einem Projekt ausprobiert. Da war es so, dass ich auch wieder Bach gespielt habe. Und zwar die Inventionen, die eigentlich für Klavier sind, damals in der Bearbeitung für Cello und Geige. Für mich sind diese Inventionen einfach so kleine Zellen, die sich teilen. Das ist immer der erste Takt der Invention, ist eine Zelle und daraus entwickelt sich das ganze Stück. Und dann habe ich eben einen Videokünstler beauftragt, der sich teilende Zellen hinter uns projiziert hat, die wahnsinnig gut funktioniert haben und einfach das Ganze nochmal unterstrichen haben. Und wir leben in einer Zeit, die audiovisuell ist. Das können wir gar nicht mehr wegdiskutieren. Und warum ablehnen? Warum nicht damit spielen und das embracen? Ich finde, ja, man soll mit der Zeit gehen und man soll die Möglichkeiten auch unserer Zeit nutzen und das nicht verteufeln. Ich bin immer sehr, sehr offen.
Manchmal sind es natürlich auch so ein bisschen Mogelpackungen. Also ich meine, das Werk bleibt an sich, auch wenn es jetzt hochkomplexe Musik ist, man muss sich schon konzentrieren in dem Augenblick, man muss wirklich zuhören. Und vielleicht wird es ein bisschen verschleiert dadurch, dass man eben...
Ganz klar, da muss man sehr, sehr aufpassen, dass es nicht überladen oder ablenkend wirkt. Deswegen wollte ich ja, dass es nur ganz pure Zellen sind, die einen totalen Bezug zu der Musik haben und nicht irgendwie ein komplettes Musikvideo, weil das würde dann der Musik nicht gerecht werden oder störend wirken. da bin ich super sensibel. Ich habe auch schon Auftritte und Konzerte erlebt, wo die Videoinstallation mich total genervt hat und total von der Musik abgelenkt hat. Da bin ich aber sehr, sehr sensibel und auch respektvoll, denke ich. Und ich versuche eben nur zu unterstreichen und nicht abzulenken.
Das ist immer die Frage, was man damit erreichen will mit neuen Konzertformen. Ne? Mhm. Dass einfach die Leute mehr kommen, weil mehr los ist oder weil sie sich wirklich interessieren für die Musik?
Ich will gar nicht, dass Leute mehr kommen. Natürlich sage ich nicht nein, aber es ist für mich einfach nur eine andere Art, mich noch auszudrücken. Aber ich bin sehr vielseitiger Mensch und ich bin auch selber sehr visuell, muss ich sagen. Ich gucke mir selber viele Musikvideos an, viele Popvideos und schöne Videos und Aufnahmen und das interessiert mich und ich möchte mich eben auf verschiedenartige Art und Weise ausdrücken und auch experimentieren, auch diese Freiheit haben, verschiedene Kunstformen miteinander zu verbinden. Auch Tanz und Musik interessiert mich und Video und Musik und diese Konzertform mit auf dem Boden liegen oder auf meiner Tour nehme ich jetzt zum Beispiel diese Sängerin mit, die macht vor dem Konzert eine kurze Meditation mit dem Publikum, um das Publikum aktiv in das Konzertgeschehen einzubinden. Das heißt, sie stellt sich einfach auf die Bühne, singt ihre mongolische Weise und involviert aber dann das Publikum. Die sollen dann mitsingen, einen tiefen Ton zusammen, la, alle singen so mit. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass das Publikum eigentlich noch konzentrierter ist, wenn ich dann mein erstes Stück spiele und noch mehr Teil der Performance. Weil was ich gar nicht mag, ist, wenn Leute so irgendwie ganz kurz vorher vollkommen hektisch ins Konzert kommen, eigentlich gar nicht vorbereitet sind, um irgendwas aufzunehmen und noch vollkommen in einer anderen Welt sind und dann spiele ich mein erstes Stück, dann spüre ich, dass ich erstmal durch eine Wand durch muss und erstmal durchdringen muss und es ist viel einfacher, wenn man das Publikum von Anfang an mit einbindet und dass das Publikum aktiv Teil des Geschehens ist.
Wie läuft bei Ihnen so ein normaler Tag ab, an dem Sie kein Konzert haben abends? Was machen Sie so?
Also erstmal liebe ich es zu schlafen. Das ist für mich das A und O, super wichtig. Ich brauche 8,5 Stunden Schlaf am Tag und den lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich versuche, wenn möglich, eben keine Termine morgens zu legen oder auch keine Reisen morgens zu legen, sondern immer eher nachmittags. Wenn ich aufgewacht bin, esse ich ein kleines Frühstück, gehe erstmal ins Fitnessstudio, mache da mein Programm, ja, Ganzkörpertraining. Dann würde ich nach Hause gehen, E-Mails erledigen, Mittagessen und dann gegen Nachmittag anfangen zu üben. 2-3 Stunden, wenn es sein muss, auch mehr, aber eigentlich ist das so der Schnitt. Und abends versuche ich mich zu verabreden, irgendwie mit Freunden sozial zu sein, auszugehen, Spaß zu haben, genau.
Haben Sie Träume für die nähere Zukunft?
Also im Moment habe ich echt das Gefühl, dass ich meine Träume gerade verwirklichen. Das ist eine wahnsinnig tolle, spannende, befriedigende Zeit. Ich habe das Gefühl, dass ich mich akzeptiert habe. Das ist, sagt man ja auch bei den Tigern mit dem chinesischen Sternzeichen, dass sie sich mit 30 irgendwie finden. Und das war wirklich tatsächlich bei mir so. Ich habe aufgehört, mich für eben bestimmte Seiten meiner Persönlichkeit zu schämen, sondern habe mich so angenommen, wie ich bin. Und Klick hat's gemacht und plötzlich hat's geflowt, würde ich mal sagen.
Iskandar Vijaya mit seinen Improvisationen über River Flows in You aus seiner neuen CD Mercy. Das war die Sendung zur Person über den deutsch-indonesischen Geiger. Eine Podcast-Version davon können Sie noch nachhören auf unserer Homepage und auf der SWR2-App. Hier im Programm von SWR2 geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Magazin Lesenswert. Carsten Otte präsentiert neue Bücher unter anderem von Christoph Hein und Wolf Wondracek. Mein Name ist Ines Pasch, ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen restlichen Sonntag.